Guten Morgen zusammen. Wir haben diesen Predigttext gehört. Christus ist mein Leben. Wirklich? Fragezeichen. Und ich möchte noch einmal diesen Vers lesen aus Philipper 1, Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Der 18. März 1990 war für alle Kunstliebhaber ein erschreckender Tag. Nun, was ist damals passiert? In den frühen Morgenstunden fand ein Raubüberfall im Isabel Stewart Gardiner Museum in Boston statt. Und bei dem Gemälde in Gesamtwert von etwa 500 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Und die beiden Täter kamen damals als Polizisten verkleidet. Sie haben die beiden Wachleute überwältigt und gefesselt und innerhalb einer Stunde die Beute eingesammelt und sich mit der Beute aus dem Staub gemacht. Und obwohl das FBI sofort mit einer Fahndung begann und 10 Millionen Dollar für Hinweise ausgeschrieben waren, ist die Beute bis heute verschollen. Inzwischen geht es auch nicht mehr, dass die Täter gefasst werden oder nicht mehr darum, dass die Täter gefasst werden. Nach 35 Jahren ist die Straftat verjährt, unter Strafbefehl hinfällig. Aber die Belohnung ist immer noch da für Hinweise, damit diese Gemälde wieder beschafft werden können. Und als Hausaufgabe gebe ich das mit. Schaut mal nach bei euch auf dem Estrich oder im Keller, ob da irgendjemand noch verstaubte Bilder stehen hat. Vielleicht könnt ihr dann sehr reich werden in diesem Zusammenhang. Und unter der Beute war auch das bekannte Werk von Rembrandt, Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Nun, was ist mit diesem Werk passiert? Es wurde aus seinem Bilderrahmen herausgelöst. Und so blieb nach dem Überfall der Rahmen im Museum hängen. Und das Eigentliche, das Bild war verschwunden. Und dasselbe passierte auch mit einigen anderen Kunstwerken. Schöne Rahmen, aber ohne das Eigentliche, im Prinzip bedeutungslose Rahmen, die dort im Museum hängen blieben. Jetzt haben wir diesen Textzusammenhang gelesen aus Philipper 1 und dann diesen Vers in Vers 21, denn das Leben für mich ist Christus. Wir können auch sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und wenn wir diesen Vers hören, dann stimmen wir dem natürlich zu, wenn wir ehrlich sind, zumindest dem ersten Teil. Christus ist mein Leben. Das steht ja in der Bibel. Und das wissen wir ja und das wollen wir auch. Das gehört ja zu einem guten Christen. Aber eine andere Frage ist, stimmt das wirklich in unserem Leben? Ist Christus wirklich das Zentrum? Ist Christus wirklich der eigentliche Inhalt? Ist Christus die Quelle, aus der wir leben? Oder ist er nur der Rahmen, um diesen Kunstraum von damals aufzugreifen, der hängen blieb ohne die eigentlichen Bilder? Und wenn vieles für dich, was dir heute so wichtig ist, wenn du vieles verlieren würdest in deinem Leben oder das einfach wegbrechen würde und der Glaube dann abschmilzt auf Christus, bleibt da noch ein bedeutungsloser Rahmen übrig, der des eigentlichen Inhalts beraubt ist? Oder hast du trotz allem inneren Schmerz, auch äußeren Schmerzen, die damit verbunden sein können, trotz Verlust und Mangel immer noch das Eigentliche, Christus als dein Leben? Es geht mir jetzt heute Morgen nicht darum, dass ich leichtfertig über schwere Lebensführungen Gottes spreche. Die können mit tiefen Anfechtungen verbunden sein. Die können mit Zweifel verbunden sein. Die können mit Tränen verbunden sein über Gottes für uns unverstehbare Wegführungen, über sein Handeln, das wir nicht erklären können. Und wenn solche Lebensführungen kommen, gibt es nie einen Halt in uns selbst. Es gibt keinen Halt in unserer eigenen Frömmigkeit und unserer eigenen Nachfolge oder unserer eigenen Hingabe. Keiner von uns kann hier die Hand für sich in das berühmte Feuer legen. Da sind wir allein abhängig von der durchtragenden Gnade unseres Herrn, trotz aller Wellentäler und Tiefen, von seiner Treue und von seiner Liebe zu uns. Trotzdem müssen wir uns aber auch immer wieder die Frage stellen, ob wir die Rahmenbedingungen und den eigentlichen Inhalt unseres Lebens miteinander verwechseln. Ob Christus wirklich unser Leben ist oder ob es uns in Wirklichkeit um ganz andere Dinge an erster Stelle geht und er nur der Rahmen ist, trotz allem Wissen, das wir über ihn haben. Ich möchte heute Morgen drei Punkte nennen. Das erste, Rahmen oder Inhalt. Die zweite Frage, Leere oder Fülle. Und die dritte Frage, Realität oder Illusion. Zunächst das erste, Rahmen oder Inhalt. Nun, Christus ist mein Leben, das können wir am besten dann zitieren, wenn es uns gut geht. Und wenn alles genauso läuft, wie wir uns das vorstellen und gerne hätten. Genauso wie man wunderbar von der Kraft Gottes sprechen kann, solange man selbst über alle Kräfte verfügt und dann vielleicht noch verständnislos den Kopf über andere schüttelt, die schwach sind, deren Kräfte gebrochen sind. Dann kann man sehr leicht von der Kraft Gottes sprechen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zunächst einen kurzen Blick auf das Leben des Apostel Paulus und den Textzusammenhang, den wir gehört haben, richten. Und beginnen wir mit dem Leben und Dienst des Apostel Paulus. Er hatte ja eine so spektakuläre Bekehrungsgeschichte erlebt, als ihm Christus vor Damaskus sich offenbarte und in den Weg stellte. Und vielleicht beneiden wir Paulus darum, ja, wenn meine Bekehrung doch auch so spektakulär gewesen wäre wie bei Paulus mit dem hellen Licht und einer Stimme, die man hört oder Ähnliches. Und dann wusste Paulus von Anfang an, dass er ein auserwähltes Werkzeug Gottes sein würde. So weit, so gut. Dann bekam er aber von Anfang an den äußeren Rahmen aufgezeigt, in dem von nun an sein Leben und sein Dienst verlaufen würde. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 6 lesen wir, dass ihm Christus direkt vor Damaskus sagte, dass es ihm schwer werden wird, gegen den Stachel auszuschlagen. Und damit ist ein schmerzhafter Stachel am Stock eines Viehtreibers gemeint, der die Tiere immer wieder in die richtige Richtung bringt, wenn sie ausbrechen wollen. Natürlich ging es dort in erster Linie, dass sich ihm Christus offenbarte und ob er bereit war, ihn als Herrn anzuerkennen. Aber wir können das auch auf sein ganzes spätere Leben und seinen Dienst, seine Lebensführungen anwenden. Dann wurde der Jünger Ananias in Damaskus zu ihm gesandt, der ihm nicht nur sagte, dass er ein auserwähltes Werkzeug Gottes ist, sondern dass er auch in Zukunft sehen wird, wie viel er leiden muss um des Namen Jesu willen. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 9. Das waren die äußeren Rahmenbedingungen, in denen das Leben und der Dienst des Paulus von nun an verlaufen würden. Und wenn wir jetzt von den zahlreichen Bekehrungen hören, die durch seinen Dienst, durch seine Missionsreisen stattfanden, die vielen Gemeindegründungen, die der Herr durch Paulus gewirkt hat, dann hätten wir wohl nichts dagegen, wenn es uns genauso ging. Wir hätten wahrscheinlich auch nichts dagegen, gegen diese großen Reisen für damalige Zeit, die Paulus gemacht hat, mit all den außergewöhnlichen Städten, die er gesehen hat, sogar einige von den sieben Weltwunder, denken wir nur an den Tempel der Diana in Ephesus. Eden, Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Strände, Mittelmeer, Kreuzfahrten, ohne Komfort, führe ich an. Da hätten wir wohl alle nichts dagegen. Dieser Lebensrahmen würde uns vielleicht noch gefallen. Und da kann man dann ganz leicht davon reden, dass Christus mein Leben ist. Aber leiden um Jesu Willen, verfolgt werden um Jesu Willen, misshandelt werden, geschlagen werden, ausgepeitscht werden. Paulus muss ein Mann gewesen sein, wenn wir von seinen Leiden lesen, dessen Körper von oben bis unten mit Narben überzogen war. Um Christi Willen, ganz anders, wie wir uns oft diese Pioniermissionar vorstellen. Mindestens 4-mal Schiffbruch erlitten. Also von 3 Schiffbrüchen in 2. Korinther 11 spricht, da war der 4. Schiffbruch noch gar nicht dabei, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen. Bedrohung von Naturgewalten, denen er menschlich gesehen mit seinen Begleitern schutzlos ausgesehen war. Wilde Tiere, Räuber, ohne menschlichen Schutz, Hunger frieren, ganze Nächte ohne das berühmte Auge zuzubekommen, durchwachte Nächte. Und dazu kamen die Enttäuschungen und Rückschläge, die Paulus auch in den Gemeinden erlebte. Verrat und Bedrängnis durch falsche Brüder, verfolgt vom eigenen Volk und immer wieder neu dem Tod ins Auge gesehen. Und dann trotz dieser ganzen bedrückenden Rahmenbedingungen sagen zu können, Christus ist mein Leben. Merken wir etwas vom eigentlichen Inhalt. Da zeigt sich dann wirklich, auf was unser Leben gebaut ist, was der eigentliche Inhalt ist und eben nicht nur den Rahmen. Und wir verwechseln so oft beides miteinander. Jetzt geht es mir nicht darum, dass ich Nachfolge Jesu möglichst dunkelschwarz darstellen möchte. Oder dass ich uns alle unter so eine geistliche Tiefdruckglocke setzen möchte. Paulus erlebte auch neben allem Mangel Überfluss. Er hatte Glaubensgeschwister, auf die er sich verlassen konnte, die treu zu ihm standen, wenn es am Ende seines Lebens auch nur noch sehr, sehr wenige waren. Und er erlebte immer wieder auch Dankbarkeit, Freude in den Gemeinden über Gottes Wirken, Gottes Werk und sein Eingreifen. Auch wir sollen dankbar sein für alles Gute, was uns der Herr gibt. Denken wir nur schon einmal an die ganzen äußeren Umstände, in denen wir leben dürfen. Das ist doch nicht das Eigentliche. Jahrzehnte des Glaubensfreiheit, des Friedens, des Wohlstandes, die es so in Europa noch nie zuvor gegeben hat. Und dazu dürfen wir in der Schweiz noch in einem landschaftlich so schönen Land wohnen. Nun, Jakobus hat jetzt nicht geschrieben, wer guten Mutes ist, soll ein schlechtes Gewissen haben, sondern er hat geschrieben, wer guten Mutes ist, der soll Psalmen singen. Der soll dem Herrn von Herzen dankbar sein. Aber wie groß wird dann die Gefahr, dass wir plötzlich den Rahmen und den eigentlichen Inhalt miteinander verwechseln? Und dass der Glaube für uns nur noch Mittel zum Zweck ist. Eben Glaube, damit alles nach unseren Vorstellungen läuft. Dass möglichst alles so ist, wie wir das gerne hätten. Ist Christus wirklich unser Leben? Kennen wir diese tiefe Erfüllung durch ihn, die uns nichts anderes geben kann, auch nicht die schönsten Rahmensbedeutungen? Oder haben wir längst das Gemälde mit dem Rahmen verwechselt? Geht es uns um ihn und seine Ehre, um seinen Reichtum? Oder geht es uns im tiefsten Grund um uns selbst? Ist der Glaube für uns ein Rahmen geworden, damit wir ein so angenehmes Leben wie möglich führen, ohne Schwierigkeiten, dass unsere Karriere nach vorne kommt, dass wir unsere Hobbys pflegen können? Und jetzt sage ich etwas, was viele schockieren wird. ist der Glaube für uns vielleicht auch ein Rahmen geworden, um unsere romantische Vorstellung von Ehe und Familie zu verwirklichen? Oder geht es uns bei allem um seine Ehre und um seine Herrlichkeit, um den Reichtum, den wir in ihm haben? Ich habe überhaupt nichts gegen glückliche Ehen und glückliche Familien. Die Bibel zeigt uns das auch. Aber die Frage ist immer, was ist für uns der Rahmen und was ist für uns der eigentliche Inhalt? Jetzt habe ich den großen Lebens- und Dienstzusammenhang des Paulus erwähnt. Und damit kommen wir jetzt zu diesem Text, den wir aus dem zweiten Philipperbrief gehört haben, der kleinere Zusammenhang. Wir haben es gehört, Paulus war zum ersten Mal gefangen in Rom. Äußerlich abgeschnitten von seinem Dienst, von seiner eigentlichen Lebensaufgabe, zu der ihm der Herr berufen hatte. Und er spricht in Vers 13 und 14 von Fesseln. Und bei dieser ersten Gefangenschaft war Paulus wohl Tag und Nacht an einen römischen Soldaten gekettet. Die wurden ausgewechselt, aber immer war ein Soldat an seiner Seite, ob er geschlafen hat, ob er wach war, ob er gebetet hat, ob er gegessen hat, ob er Briefe geschrieben hat, was er auch getan hat, immer an einen römischen Soldaten gekettet. Zwar noch so eine Art Freigänger im Unterschied zu seiner zweiten Gefangenschaft, von der wir dann im zweiten Timotheusbrief lesen. Und dazu kam, und wir haben das gehört, dass andere diese Situation ausnützte. Ich sage dazu, wir haben auch gehört, da gab es andere, die haben Freimut bekommen. Die haben plötzlich mutig das Evangelium verkündigt, obwohl Paulus gefangen war und es ihnen genauso gehen konnte. Das hat sie ermutigt. Es gab andere, die wollten unbedingt, dass sich auch Paulus freuen kann über die Verkündigung des Evangeliums, die für ihn in die Bresche gesprungen sind. Aber es gab auch das andere, wohlgemerkt bei der Evangeliumsverkündigung. Andere wollten die Situation ausnützen, um selbst groß dabei rauszukommen. Jetzt, wo Paulus aus dem Verkehr gezogen war, da konnte man sich doch endlich Selbstgeltung verschaffen, dass die Geschwister mal sehen und die Gemeinden, wie wichtig man selbst ist. Das war jetzt die große Gelegenheit, die eigene Bekanntheit durch zunehmende YouTube-Clips voranzutreiben oder selbst Schlagzeilen in Idea zu machen, das eigene Image aufzupolieren. Endlich konnte man den Gemeinden deutlich machen, wie wichtig man selbst war, ohne dass ein dieser Paulus immer in der Sonne stand. Und für Paulus war es Zeit zu lernen, haben jetzt vielleicht manche gemeint, dass der sich doch einmal nicht selbst so wichtig nehmen soll. Hat er ja nie getan, aber er versteht, was ich meine. Eben, der soll jetzt mal lernen, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. Aber für Paulus, der von seinem Dienst abgeschnitten war, der gerade nicht mehr für das Evangelium unterwegs sein konnte, dessen Wirkungskreis völlig heruntergebremst schien, war das alles zweitrangig. Wenn nur das Evangelium von und für Christus lief. Und warum war das zweitrangig? Weil Christus wirklich sein Leben war, auch als er Ketten trug. Und deshalb versank Paulus nicht in Selbstmitleid, sondern er sah die offenen Türen, die ihm der Herr trotzdem gegeben hat, ob das am Hof des Kaisers war, da wo er gerade war oder eben in anderen Zusammenhängen. Rahmen oder Inhalt. Jetzt kommt das nächste Schockierende. Selbst der Dienst für Christus, unsere frommen Aktivitäten, können zu einem gefährlichen Selbstläufer werden. Und Jesus soll uns noch dabei helfen, dass alles möglichst so läuft, wie wir das gerne hätten. Aktivitäten, Dienst für Christus als fromme Selbstverwirklichung, als Verwechslung von Gemälde und von Rahmen. In einer Wachstumsphase der China-Inlandmission bekam Hudson Taylor plötzlich Lähmungserscheinungen. Alle waren überzeugt, jetzt ist der Dienst von Hudson Taylor besonders wichtig. Und er bekam Lähmungserscheinungen. Anfangs konnte er noch vom Bett aus Korrespondenz erledigen. Und dann ging für längere Zeit überhaupt nichts mehr. Er lag krank im Bett, scheinbar hilflos, konnte nichts mehr tun. Was Taylor dann rückblickend sagt, lässt einem umso mehr aufhorchen. Er sagte, ich konnte nichts mehr tun. Ich konnte mich nur noch an Christus freuen. Das war seine Aussage. Wir würden sagen, ich kann nichts mehr tun, ist alles vorbei. Nein, ich konnte mich nur noch an Christus freuen. Das war für ihn die Steigerung. Und so etwas ist nur möglich, wenn wir nicht Rahmen und Inhalt miteinander verwechseln. Wir kommen zum zweiten, Leere oder Fülle. Damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen, dass Christus zu unserem Leben wird, erreichen wir nicht durch einen asketischen Lebensstil oder indem wir meinen, wir müssen dann möglichst viel leiden, erdulden und alles nur noch so leidvoll sehen. Christus als unser Leben bekommen wir einzig und allein durch die Errettung und indem wir in der Erkenntnis seiner selbst und seiner Gnade wachsen, indem er sich durch sein Wort uns immer mehr offenbart, wer er wirklich ist. Paulus spricht in Epheser 1, Vers 3 bis 14 von dem, was uns in Christus geschenkt ist. Übrigens den längsten Satz, den es in der ganzen antiken Literatur gibt, Epheser 1, 3 bis 14, im Deutschen in verschiedene Sätze unterteilt, völlig in Ordnung, damit wir es länger lesen können. Aber man merkt, als Paulus von dem schreit, was uns in Christus geschenkt ist, kann er gar nicht mehr aufhören. Da kommt der längste Satz in der antiken Literatur. Er beginnt in Vers 3 mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Ördern, mit denen wir gesegnet sind. Nicht mit jeder materiellen Segnung oder jeder äußeren Segnung, sondern mit jeder geistlichen Segnung in Christus in himmlischen Ördern. In Kolosser 2, Vers 9 bis 10 spricht Paulus davon, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind. Und darf ich fragen, sind das für dich nur theoretische Worte, die wir dann vielleicht noch mit unseren Wünschen und Vorstellungen füllen, anstatt zu sehen, was wirklich dasteht? Oder lassen sie uns zumindest etwas erahnen? Von diesem Reichtum, von diesem Leben, von dem eigentlichen Inhalt, von all dem, was uns in Christus geschenkt ist. Sind wir uns bewusst, dass alles, was wir sind und haben, wir allein in Jesus haben? Alles, unsere ganze Nachfolge, nicht in unserer Nachfolge, nicht in unserer Heiligung, nicht in unserem Dienst und unseren Aktivitäten, alles, was wir haben, haben wir allein in Christus. Und geistliches Wachstum besteht nicht darin, dass wir uns als immer bessere Christen sehen und als immer bessere Christen einstufen. Es ist genau das Gegenteil. Hier gilt das Wort aus Johannes 3, 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Im Lauf der Nachfolge möchte der Herr uns immer mehr dahin führen, dass wir einerseits erkennen, wer wir selbst ohne ihn sind. Und da kann man erschrecken. Nach all den Jahren der Nachfolge erschrickt man da manchmal noch mehr darüber, wie am Anfang. Und dann umso mehr die Fülle, die uns in Christus geschenkt ist, dass er unser Leben ist. Nun, möglicherweise habe ich das schon bei einer früheren Predigt hier erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe das schon an verschiedenen Orten gesagt, was jetzt kommt. Und vielleicht denken dann manche, jetzt merkt man langsam, der Pflaumen wird auch älter. Der beginnt sich zu wiederholen in diesem Zusammenhang. Wenn ich schon mal was Ähnliches gesagt habe, Trotzdem sage ich das wieder, falls ich schon mal gesagt habe. Es geht um das Lied Amazing Grace, von der unfassbaren Gnade Gottes, das mir über all die Jahre immer wichtiger wird. Dieser süße Klang von der unglaublichen Gnade, englisches Original, die einen Elenden wie mich errettet hat. So hat es John Newton damals gedichtet. Und das ist nicht die Eintrittskarte in die Nachfolge. Natürlich gehört es auch dazu. Das ist nicht was für junge Christen, was so ganz am Anfang steht. Das ist das, was einem im Lauf der Nachfolge über alle Jahre und Jahrzehnte immer größer wird und noch mehr an Bedeutung gewinnt. Und dann dichtet er weiter von den Gefahren, von den Mühen, von den Fallstricken und von der Gnade, die ihn durch alles hindurchgebracht hat. Und dass es am Ende die Gnade ist, die ihn nach Hause führt. Mir wird das immer größer, und jetzt brauche ich dieses alte Wort, das ich so liebe, was es heißt, einen Heiland zu haben, der Frieden gemacht hat mit Gott, Frieden mit dem Vater. Und der mich einmal trotz allem Versagen in der Nachfolge, trotz allem Versagen im Dienst, einmal unsträflich vor dem Vater hinstellen wird. Ich darf euch sagen, wenn man so die Jahre zurückschaut, dann sieht man auch Dinge, von denen man überzeugt war, das ist richtig und das tust du jetzt für den Herrn und so weiter, plötzlich in einem ganz anderen Licht. Man erkennt mehr und mehr, nicht alles, aber mehr und mehr, wo falsche Motive dabei waren und wo man aus einem gut gemeinten Eifer sogar an Menschen schuldig geworden ist, ihnen nicht so begegnen konnte, wie man das gemeint hat. Einen Heiland zu haben, der Frieden gemacht hat mit dem Vater und der mich an seinem Tag unsträflich vor dem Vater hinstellen wird. Wie schon angetönt, dass Jesus für uns das Leben ist, können wir uns nicht erarbeiten. Das können wir uns auch nicht verdienen. Das ist allein sein Geschenk. Auch die geöffnete Auge für die Fülle, die wir allein in ihm haben, kann nur er geben. Trotzdem ist aber Christus als unser Leben immer untrennbar mit der Nachfolge verbunden, mit einem Leben zu seiner Ehre. Und lass es mich deshalb einmal so zuspitzen, wir müssen uns die Frage stellen, ist unser Leben oder folgen wir Christus nach und sind wir dadurch mehr und mehr zu frommen Erlebnistouristen geworden? Mit dem, was wir unter Nachfolge verstehen. Christus und der Glaube, als sehen wir nicht jetzt ein Bild, als ein Reiseveranstalter, so als eine Versicherung, ein Rundum-Sorgepaket für den frommen Nachfolgetourismus. Sorglospaket, Entschuldigung, Sorgen haben wir genug, ihr versteht, was ich meine. Rundum-Sorglospaket, Christus, für die Nachfolge, dass wir das Leben genießen können. Dass alles so ist, wie wir das gerne hätten. Und wenn unsere Nachfolge auf dieses Niveau abrutscht oder abgerutscht ist, wenn wir den Rahmen mit dem eigentlichen Inhalt verwechseln, werden wir trotz allem, was wir vielleicht damit erreichen, doch immer unzufrieden sein und uns ständig an den Umständen, in denen wir stehen, und an den anderen, mit denen wir zu tun haben, reiben. Und da stehen wir alle in der Gefahr. Und ich sage dazu, das ist auch keine einmalige Sache, wo man dann einen Haken dahinter setzen kann. Und deshalb lasst es unser Wunsch sein, was Charlotte Hosch in ihrem Lied gedichtet hat. Du bist des Lebens wahre Quelle. Ich lese eine Strophe daraus vor. Du bist des Lebens wahre Quelle. Sprichst du ein Wort, so wird es Licht. Du bist mein Führer hier auf Erden. Geh ich getrost und irre nicht. Doch ohne dich, geliebter Heiland, brächt mir das Schönste kein Gewinn. Gott, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und es ist ja gerade wie das Thema des Philipperbriefs, wie die verloren gegangene Freude der Jesus-Nachfolger neu entfacht werden kann. Denken wir nur an Kapitel 4 und die bekannten Verse über die Freude im Herrn. Bildlich gesprochen, die Freude am Gemälde selbst und nicht an den Rahmenbedingungen. Vorhin sprach ich von den äußeren Rahmenbedingungen des Paulus nach seiner Bekehrung. In 2. Korinther 7, Vers 5 lesen wir auch von äußeren Umständen und dann auch inneren Umständen, dass mit äußeren Kämpfen im Leben des Paulus oft innere Ängste verbunden waren. Wir wissen nicht, was diese Ängste waren. Sorge um die Gemeinde, ein überlastetes Nervensystem, etwas anderes. Aber wir lesen, äußerlich Kämpfe, innerlich hatte Paulus Ängste. An anderer Stelle lesen wir einfach, dass er nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Der gleiche Mann, der gesagt hat, lasst eure Sorgen mit Danksagung, mit Bitten kund werden und der Friede Gottes wird euch bewahren, dass er nicht mehr für eine Zeit innerlich zur Ruhe gekommen ist. Wir lesen am Anfang des 2. Korintherbriefes, dass er sogar mit dem Leben abgeschlossen hat. Er dachte, jetzt ist es vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr. Und dann spricht er davon, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen haben, aber doch nicht ohne Ausweg waren. In allem setzte er immer wieder neu seine Hoffnung auf Christus und erlebte, wie es weiterging, trotz aller Bedrängnis. Trotz, dass er davon spricht, von zwei Seiten zusammengequetscht werden. Tut mal euren Finger in die Tür und schlagt sie zu. Dann wisst ihr, was das bedeutet. Von zwei Seiten zusammengequetscht werden. Trotzdem am Boden liegen, praktisch K.O. und doch nicht zerstört, sagt Paulus. Wie dann an seinem Leib das Sterben Christi, wie sie es umhergetragen haben, damit das Leben durch seinen schwachen, gezeichneten Leib, das Leben, das sie in Christus haben, offenbar wird. Das lesen wir alles in 2. Korinther 5, Vers 8 bis 10. Und merkt ihr etwas von dieser Realität, dass Christus sein Leben war? Und dann spricht er in Philipper 3, ab Vers 8 davon, dass er auch alles, was ihm auf der einen Seite früher erstrebenswert war, für Schaden, für Verlust hielt, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi willen. Und das waren nicht schlechte oder fragwürdige Dinge, das waren sogar moralisch hochstehende Ziele, die er damals verfolgt hat. Erkenntnis Christi. Da geht es nicht um Eindrücke, was heute immer mehr kommt, oder erst recht nicht um Bilder, innere Bilder, irgendwelche außergewöhnliche Erlebnisse, auch nicht um antrainierte Theologie, sondern es geht darum, Christus in seinem Wort mehr und mehr zu erkennen. Wir kommen zum dritten, Realität oder Illusion. Bisher zitiere ich immer wieder den ersten Teil von Vers 21. Denn das Leben für mich ist Christus. Aber das ist nur der erste Teil von diesem Vers. Es geht weiter. Und das Sterben gewinnt. Ist das auch für uns eine Realität, was Paulus hier schreibt? Oder klingt das wie eine Illusion, weil wir eben die Rahmenbedingungen mit dem eigentlichen Inhalt verwechseln oder uns nur mit den Rahmenbedingungen beschäftigen? Bitte verwechsel das jetzt nicht mit einer lebensmüden und depressiven Haltung, der dann alles egal ist. Oder dass man am Ende eben einen Abgesang darauf macht, über alle Leere, die man empfindet, über alle Enttäuschung, die man erlebt hat, und Christus völlig aus dem Blickwinkel verliert. Das ist hier nicht gemeint. Wir sind zum Leben erschaffen. Das sagt uns die Bibel, und der Tod ist nicht irgendwas. Das ist Folge des Sündenfalls. Und auch der leibliche Tod ist für einen Nachfolger Jesu nicht easy, wie man das heute so gerne sagt. Es ist schön, wenn der Herr seine Kinder friedvoll nach Hause holt, aber das Tal der Todesschatten kann für errettete Nachfolger Jesu auch mit großen Anfechtungen, mit Schmerzen und mit Kämpfen verbunden sein. Das hat John Bunyan so gut beschrieben in seiner Pilgerreise zur ewigen Seligkeit mit der Durchquerung dieses letzten Strom des Todes, bevor dann die himmlische Herrlichkeit kommt. Bitte erliegen wir hier nicht zu einem frommen Heldenmythos, der mit der biblischen Realität nichts zu tun hat. Wer zu Jesus gehört, hat aber einen Retter, der ihn trotz aller Anfechtungen, trotz aller Kämpfe, trotz aller Ängste am Schluss sicher durch dieses dunkle Tal nach Hause trägt. Einen Heiland, der untrüglich festhält, auch dort, wo wir einmal jede menschliche Hand loslassen müssen. Jeder menschliche Beistand zerfällt. Und dann kommt das Schönste und das Beste. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden sein, wie er ist. Frei von aller Vergänglichkeit. Frei von allem Versagen in der Nachfolge, im Dienst. Frei von allen Kämpfen, durch die es heute noch geht. Frei von allen Schmerzen. Und für immer und ewig mit Jesus vereint sein. Das Sterben einmal nicht als Verlust, nicht als ein Schritt ins Ungewisse, nicht als so eine Art spirituelles Altersheim, weil man sonst vom Leben nichts mehr hat, sondern das Sterben als Gewinn, weil Christus heute schon unser Leben ist und dann einmal das Neue, was er in uns begonnen hat, endgültig fertiggestellt wird. Und wir werden einmal nur noch darüber staunen, was uns in ihm geschenkt ist. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber vielleicht denken wir mal, schlagen wir uns mal an die Stirn und sagen, und du hast so klein von dem gedacht, was uns in Christus alles geschenkt ist. Ich sage das nochmal, bitte verstehen wir das richtig. Ich lebe auch gern auf dieser Erde. Und wir dürfen dankbar sein für alles, was uns der Herr gibt. Wir dürfen auch darum beten, dass uns der Herr den Ehepartner erhält, wenn es sein will. Selbstverständlich dürfen wir das, dass er unsere Familien bewahrt. Dürfen ihm alles, was wir wünschen, sagen. Dürfen auch darum beten, dass der Herr uns erhält, dass wir weiter für ihn wirken können und. Es gibt viele Dinge, die mich selbst auch im Jetzt und Heute interessieren. Das darf man alles haben. Manchmal sage ich, es sind zu viele Dinge fast, die mich heute interessieren, weil mich so viele Dinge interessieren. Versteht, da geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, das muss alles weg. Nein, die Frage ist, was ist das eigentliche Bild? Was ist das Zentrum in unserem Leben? Und trotz allem darf ich wissen, dass das Sterben nicht einmal das verdrängte Ende ist. Der große Verlust oder der große Zusammenbruch, der damit zusammenhängt, sondern der Gewinn, denkt an einen 1000-prozentigen Gewinn bei der Bank. Ich weiß, das gibt's nicht, aber das deutlich wird, was ich meine. Ein Riesengewinn wird es sein, eben weil das Beste ganz real immer noch vor uns liegt. Und ich sage das nochmal, das hat seinen Grund nicht in mir, und in meiner Nachfolge, in meiner Hingabe, das ist nicht mein Verdienst, sondern das hat seinen Grund allein in Jesus, was er für mich getan hat und was mir in ihm geschenkt ist. Und an dieser Stelle möchte ich euch die letzten drei Verse von Amazing Grace in wörtlicher Übersetzung vorlesen, die weitgehend unbekannt sind. Dort hat John Newton gedichtet, der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung fest. Er wird mein Schild sein und mein Teil mein ganzes Leben lang. Ja, wenn dies Fleisch und Herz schwächer wird und das sterbliche Leben aufhört, werde ich hinter dem Vorhang ein Leben voller Freude und Frieden haben. Bald wird die Erde wie Schnee dahinschmelzen und die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich hier unten rief, wird für immer mein sein. Gibt es was Schöneres? Und darf ich dich fragen, klingt das für dich wie eine Illusion? Oder kannst du das im Glauben fassen, dass das eine Realität ist, wenn wir diese Realität auch noch nicht voll erfassen? Auch wenn vieles für uns unvorstellbar ist, und ich sage es noch einmal, am Ende viel größer sein wird, viel realer sein wird, wie wir uns das heute vorstellen. Ein Grund, dass wir das Ganze oft aus dem Blickwinkel verlieren oder uns nicht der Realität dieser Wahrheit bewusst sind, hängt damit zusammen, dass wir so oft den Rahmen in unserem Leben mit dem eigentlichen Inhalt Christus verwechseln. Unsere Glaubensgeschwister in den Straflagern von Nordkorea, in den Folterzellen dort, unsere Glaubensgeschwister im Sudan, unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern unter dem Schwert des Islam, sie sind sich wohl viel mehr bewusst, was es in allen Nöten, in allen Anfechtungen, in aller Schwachheit, in allen Zweifeln, die es geben kann, heißt, dass Christus ihr Leben ist. Wir wollen dankbar sein für alles Gute, was uns der Herr schenkt, was wir in der Regel viel zu wenig sind. Auch für unsere noch guten äußeren Umstände, die wir haben. Ich sage es nochmal, wir dürfen darum beten, dass der Herr Nöte und Leiden in unserem Leben wegnimmt. Dass er eingreift, wo es sein Willen ist. Dass er wieder Licht schenkt, wo es auf dem Lebensweg ganz dunkel geworden ist. Wir dürfen dankbar sein für alles Schöne, was uns der Herr erleben lässt. Aber achten wir immer neu darauf, dass wir nicht den Rahmen mit dem eigentlichen Gemälde verwechseln. Und dann eine gähnende Leere bleibt, so wie in einem Museum in Boston, nachdem das Rembrandt-Bild geraubt wurde. Wir haben uns anhand dieses Bibelverses und dieses Textes drei Fragen gestellt. Rahmen oder Inhalt? Leere oder Fülle? Realität oder Illusion? Als Paulus dann einige Jahre später zum zweiten Mal gefangen genommen wurde, nicht mehr als eine Art Freigänger, sondern in einer dunklen, stinkenden, feuchten Kerkerzelle eingesperrt wurde als römischer Staatsverbrecher, wusste er, dass sein Leben und Dienst nun zu Ende geht. Paulus wusste, er wird keine Befreiung mehr erleben. Und da schreibt er im zweiten Timotheusbrief an Timotheus, und da leuchtet es noch einmal ganz hell auf, dass Christus sein Leben ist und das Sterben sein Gewinn ist. Und ich ziehe das zusammen aus 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10 und dann Kapitel 4, Vers 8. Der uns errettet und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbar worden ist, durch die Erscheinung unseres Heilandes oder Retter, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der Herr wird mich retten von jedem Werk und bewahren, man kann auch übersetzen, hineinreißen in sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dem lebendigen Gott, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und dass du dich in deinem Wort uns Menschen geoffenbart hast. Und Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, dass du uns den Vater gezeigt hast und dass in dir die ganze göttliche Fülle für uns anschaubar geworden ist. Wir wollen dir danken, dass es nie mehr geben kann wie ein Leben mit dir und das erfüllt ist durch dich. Wir wollen dir danken für deine Erlösung. Wir wollen dir danken für deinen Reichtum. Wir wollen dir danken für dieses unbefleckte, unverweltliche Erbe, das auf uns wartet. Und dass wir das alles nur durch dich haben. Wir wollen dir danken für deine Gnade. Und ich möchte dich bitten, für Menschen, die hier sind, die dich noch nicht kennen, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie dich als ihren Retter erkennen, als der, in dem die ganze göttliche Fülle zu uns gekommen ist. Und ich möchte dich bitten für uns alle, für mich, die in deiner Nachfolge stehen. Herr, führ uns dahin, dass wir immer mehr das Wesentliche erkennen und darauf ausgerichtet sind. Hab Dank für alles Gute, was du uns tust, aber bewahre uns davor, das Bild mit dem Rahmen zu verwechseln. Und führe uns wieder neu dahin, ganz neu das Eigentliche zu sehen. Herr Jesus, dass wir uns nicht in irgendwelchen theologischen Verästelungen verlieren, sondern dass du uns mit deiner Fülle, mit deiner Größe, mit deinem Reichtum immer wichtiger wirst im Leben der Nachfolge. Amen.